Der Sonntag heute hat einen wunderbaren Namen. Im Losungsbuch und in den Kalendern steht Esto, Esto Mihi, sei mir ein starker Fels. So gut, dass es hier in Worte gefasst ist aus Psalm 31. Ganz herzlich willkommen zur Bibelstunde heute. Ganz unabhängig von der Losung, ganz unabhängig vom Thema heute, sind mir in den letzten Wochen immer wieder Worte vom Trost entgegengekommen und wie hängen geblieben. Und dass heute die Losung gerade so heißt, ich habe vorher nicht gespickt, das passt wunderbar. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Und Paulus schreibt, habe ich ein bisschen zu früh angefangen? Entschuldigung. Gerade schlägt die Glocke. Harre des Herrn heißt hier in der Losung, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Und dann weiter, unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so habt ihr auch am Trost teil. Und um Trost soll es heute gehen. Und wie gesagt, ohne zu wissen, dass das heute so gut passt, wollen wir heute einige Strophen herausgepickt aus Liedern singen, die mit Trost zu tun haben. Da fangen wir mal an mit diesem bekannten Lied von Paul Gerhardt, Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt. Die erste Strophe. Und es... Ja. Dass Jesus unseren Glauben stärkt. Und ich will auch vorher noch das Gebet aus dem Losungsbuch vorlesen. Auf ihn will ich vertrauen in meiner schweren Zeit. Es kann mich nicht gereuen, er wendet alles Leid. Ihm sei es heimgestellt, mein Leib, mein Seel, mein Leben sei Gott dem Herrn gegeben. Er schaff's, wie's ihm gefällt. Das nächste Lied kennen wir aus der Adventszeit, die nächste Strophe, mit der wir weiter beten. Wo bleibst du Trost der ganzen Welt? Und wenn Sie die Jahreszahl anschauen, da gibt es ein berühmtes Datum drumherum. Es ist in der Zeit vom 30-jährigen Krieg, wie auch die Paul-Gerhardt-Lieder gehören auch etwa in die zeitliche Gegend. 1618 bis 1648, wirklich die Welt im Elend. Und in dieser Zeit entstehen solche Lieder. Schon allein diese Tatsache ist ein gewisser Trost, dass es möglich ist, wo es drunter und drüber geht, an Jesus festzuhalten, zu ihm rufen. Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt? Von dem Friedrich Spee, der ist nicht so bekannt, heißt es, er hat sehr, sehr gekämpft gegen Unrecht und auch juristische unsägliche juristische Vorgänge, die in seiner Zeit dran waren. Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt? Er hat es aus dem Jesaja genommen. Ach, dass du die Himmel zerrissest und herabführest. Das ist das Lied, O Heiland, reiß die Himmel auf. Und davon singen wir jetzt diese Strophe. Will ich ganz schlicht aus einem Lexikonartikel vorlesen zum Stichwort Trost. Trost ist zwischenmenschliche Zuwendung an jemanden, der trauert oder anderen seelischen bzw. körperlichen Schmerz zu ertragen hat. Derjenige wird getröstet. Trost kann durch Worte, Gesten und Berührung gespendet werden. Der Schmerz und die Traurigkeit des Getrösteten sollen gelindert werden. Er soll spüren, dass er nicht allein gelassen ist. Seine seelische Verfassung soll gestärkt werden. So in nüchternen Worten, aber jeder von uns weiß, dass es etwas ganz, ganz Großes ist, wenn es geschieht. Das Wort Trost, manche vermuten, es kommt etwa aus dem 8. Jahrhundert, hängt zusammen mit einem Wortstamm um das Wort treu und verbindet die Bedeutung Festigkeit, seelischer Halt, Zuversicht, Ermutigung im Leid. Das griechische Wort bedeutet auch Zuspruch, Ermahnung, Ermutigung. Und dann geht es in dem Lexikonartikel weiter. Christen beziehen in schweren Zeiten Trost und Ermutigung aus ihrem Glauben. Das Beten und Rezitieren von Psalmversen gibt Halt und Kraft. Am Sterbebett werden oft Bibelverse gelesen, zum Beispiel Psalm 23. Der Tröster im christlichen Sinn ist nach dem Johannesevangelium der Heilige Geist, der die Jünger Jesu nach dessen Abschied und Himmelfahrt bis zu seiner Wiederkunft trösten soll. Dogmatisch wird angenommen, dass im Heiligen Geist alle Menschen Trost und Frieden finden. Am Glauben Verzweifelte schöpfen aus dem Trost des Heiligen Geistes neue Kraft. Im Neuen Testament findet sich des Weiteren die Stelle, Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes. Weitere Übersetzungen sind der Tröster, der Mann, der anderen Mut macht und lateinisch Filius Consolationis, Consolationis, der Mann, der anderen Mut macht. Und bei Paulus findet sich diese Gottesbezeichnung, der Gott allen Trostes. Gott selbst erscheint hier als derjenige, der die Kraft schenkt, Leiden, speziell Verfolgung auch, durchzustehen. Und dann gibt es dieses bekannte Wort, was man im Konfirmandenunterricht lernt, was vorgesehen ist zum Lernen. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Die Antwort lautet, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Wie einen seine Mutter tröstet, war vor einigen Jahren die Jahreslosung: So werde ich euch trösten und getröstet werdet ihr an Jerusalem. So verspricht es Gott in Jesaja 66, Vers 13. Ich habe gestaunt, das in einem Lexikonartikel. So, damit könnte man eigentlich schon, mit diesem Blatt könnte man jetzt schon heimgehen und hätte schon vieles beieinander. Wir beten nochmal mit einem Lied aus dem bekannten Großer Gott, wir loben dich. Vorher bete ich noch mit Worten, dass Jesus uns hilft heute Mittag und uns erreicht und segnet und stärkt durch seinen Trost. Herr Jesus, danke, dass wir uns hier treffen können, dass wir in diesen unsteten und unsicheren Zeiten innehalten können und uns mit deinem Wort befassen, gemeinsam in die Bibel hineinhorchen, horchen, was aus deiner Welt in unsere Welt hineingesprochen wird. Wir brauchen es, dass du zu uns redest, dass du unsere Herzen still machst und stärkst, dass wir in diesem Gewühle dieser Zeit, in dieser Unrast und auch in dem Leid und Not merken, was von dir her für jedes von uns dran ist, dass wir nicht gelähmt sind, sondern aufgerichtet von dir. Wir beten darum, dass du uns heute hilfst und all den Lieben, die darum ringen, mit dir durch diese Zeit zu gehen. Wir beten auch jetzt schon und nachher werden wir es nochmal tun für die Geschwister, die in der Ukraine sich mühen, zu helfen. Erbarm dich du über deine Welt. Erbarme dich und wehre du dem Bösen. Und segne uns jetzt in dieser Bibelstunde. Amen. Jetzt beten wir nochmal mit diesen zwei Strophen auf der Seite 2. Das Wort Trost hat mich wie etwas verfolgt in der letzten Zeit. Und ein erstes Zitat war in Psalm 119, Vers 52. Wenn ich an deine ewigen Ordnungen denke, werde ich getröstet. Dachte ich, ein interessanter Zugang. Wenn ich an deine ewigen Ordnungen denke, werde ich getröstet. Und ein anderes Wort, auch Psalm 119, das ist mein Trost in meinem Elend, dass deine Worte mich erquicken. Trost, auch jetzt, ja, die Losung haben wir schon gelesen, sei getrost. Durch die ganze Bibel hindurch, und das ist ein erster Punkt, durch die ganze Bibel hindurch merken wir, Gott weiß, wie viel Trost wir brauchen. Gott weiß, dass wir trostbedürftig sind. Haben Sie gerade im Gedächtnis jemanden, der in der Bibel ganz deutlich trostbedürftig war? Oh ja, Hannah im Samuelbuch, sie war
die Mutter von dem Jüngling, der gestorben.
Die Mutter von dem gestorbenen Jüngling, ja. Hannah trauerte, weil sie kein Kind hatte und war verzweifelt und hat gebetet in einer, und das Gebet ist im Samuelbuch. Und dann die Mutter von dem verstorbenen jungen Mann im Evangelium. Maria und Martha, sie, ja, wärest du hier gewesen? Ja. Und Petrus nach der Verleugnung, tiefe Verzweiflung. Oh, das ist viel. Ich musste auch an zwei Leute denken, die waren so traurig, dass sie nicht mal merkten, dass Jesus mitgeht. Die Emmaus sind, das kommt mir so bekannt vor, dass man manchmal gar nicht erreichbar ist für Trost, dass man gar nicht merkt, dass Jesus mitgeht. Unser Gott ist ein Gott des Trostes. Der Heilige Geist wird Tröster genannt. Der Herr Jesus kam als Trost Israels zu uns Menschen. Ich bin's, fürchtet euch nicht, so hat Jesus mehrmals die Menschen getröstet. Die Tröstungen Gottes durchziehen die ganze Bibel wie ein roter Faden, wie ein goldener Faden. Es heißt sogar, glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Wir haben gerade kurz davon gesprochen, mit Verstehen kommt man da nicht bei. Aber wir haben alle schon etwas davon geschmeckt. Gott verlangt nicht, dass wir Trauer und Schmerz in stoischem Gleichmut ertragen. Schlimm ist schlimm und bleibt auch schlimm. Auch als getrösteter Mensch bleibt der Schmerz und doch ist etwas anderes als ungetröstet und trostlos. Jesus selbst war am Grab des Lazarus ein Trauernder und er war ein Trostbedürftiger. Jesus weint. Trostbedürftig. Als ich überlegt habe, wen erleben wir so trostbedürftig, ist mir noch eine Gestalt in der Bibel aufgefallen. Bei einem Konfirmationsgottesdienst war das der Konfirmandenspruch von einem Konfirmanden. Ich war, so einen habe ich vorher, nachher nicht mehr gehört. Und zwar Jesaja 38, ein Mann namens Hiskia. Er hatte sehr viel Macht, sehr viel Einfluss, war, wie man als König ist, reich und hatte alles, aber er hatte eine schwere Krankheit. Und dann heißt es, er betet, Herr, lass mich wieder genesen und leben. Und dann kommt dieses, siehe, um Trost war mir sehr bange, aber du hast dich meiner Seele herzlich angenommen. Das war der Konfirmandenspruch vor einigen Gottesdiensten. Wie gesagt, nur einmal habe ich das erlebt. Siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe. Und du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück. Das ist ja der tiefste Trost, dass Jesus mit dem fertig wird, was uns fertig macht. Mit diesem Wortspiel. Hat auch einmal eine ganze Predigt angefangen. Denn die Toten loben dich nicht und der Tod rühmt dich nicht und die in die Grube fahren, warten nicht auf deine Treue, sondern allein die da leben loben dich, so wie ich heute. Der Vater macht den Kindern deine Treue kund. Der Herr hat mir geholfen, dann darum wollen wir singen und spielen, solange wir leben. Siehe, um Trost war mir sehr bange, du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen. Ein Trostbedürftiger betet so und wir dürfen das nachbeten. Wir sind trostbedürftig und wir haben einen Gott des Trostes. Eine Sache hat mich auch mal überrascht. Ich habe lange das Buch der Offenbarung als Endzeitbuch, als Auskunft über das, was uns auf uns zukommt, gelesen. Dann hatten wir mal ein Ostertreffen und der Wunsch war, dass wir in die Offenbarung reinschauen. Das haben wir dann auch getan und da war die Entdeckung beim Vorbereiten. Das ist für Sie wahrscheinlich nichts Neues. Ich erinnere mich aber, wie wir gestaunt haben. Die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, ist ein Buch des Trostes. Viele sagen, es ist so, wie wenn der Kapitän auf einer Schiffsreise sagt, jetzt wird es noch eine schwierige Passage geben, es wird Sturm geben, es wird unruhig sein, aber der Hafen ist nahe und wir kommen ans Ziel. Die Offenbarung als Trostbuch. Haben wir dieses Stichwort etwas umkreist. Wir sind trostbedürftig und Gott gibt uns Zugang zum Trost. Er ist ein Gott des Trostes. Und dann ist ein zweites. Trost ist ja nicht nur, dass man wieder ruhig ist und nicht mehr so viel weinen muss. Trost ist ja nicht nur eine Beruhigung der Nerven. Es ist auch eine geheimnisvolle Kraft. Ein Getrösteter kann weiter trösten. Wenn wir im Korintherbrief weiterlesen, die Stelle, die heute in den Losungen ist, da geht es darum, dass wir als Getröstete auch andere trösten können. Moment, ich habe es verblättert. Im zweiten Korintherbrief, das ist ja ein ganz, ganz persönlicher Brief von Paulus. Da steht, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet worden sind von Gott. Damit wir selber trösten können. Tröste uns wieder, damit wir leben. Getrost sein heißt wieder aufleben, wieder vorwärts gehen können. Der Schmerz bleibt oft. Schlimm bleibt schlimm. Weinen gehört weiterhin dazu. Aber es kommt eine geheimnisvolle Kraft ins Leben, dass Getröstete wieder Ideen gewinnen, wie sie anderen beistehen können, dass sie die Quelle des Trostes weitergeben können. Hier haben wir schon eine Quelle des Trostes zitiert und das ist jetzt ein nächster Gedankenkreis. Quellen des Trostes, wie erreicht uns Gott mit seinem Trost? Und etwas davon ist das, was wir heute tun, dass wir uns treffen, in Gottesdiensten, in Kindergottesdiensten, in Bibelstunden, dass wir einander vielleicht am Telefon an die Losung erinnern, jemanden anrufen, heute in der Bibelstunde uns mit dem Thema befassen, vielleicht nachher noch mit jemandem darüber sprechen, jemanden etwas weitergeben. Gemeinschaft ist eine Quelle des Trostes. Und dann das, was in dem Psalmzitat kommt, wenn ich an deine ewigen Ordnungen denke, werde ich getröstet. Es ist ein Geheimnis, wenn es drunter und drüber geht, dran zu denken, was ist jetzt eigentlich immer noch stabil. Mein Vater sagt oft, es ist alles so anders, es ändert sich alles so schnell. Da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken, das haben wir ja alle um uns rum. Alles anders, was ist das, was zu diesen ewigen Ordnungen gehört. Da fiel mir ein Zitat in die Hände. Ich bin nicht sicher, ob es könnte von Martin Luther sein. Ich habe aber die Quelle nicht gefunden. der sagt, wenn ich gar nicht weiß, was ich denken soll, wenn alles durcheinander ist, dann bete ich den Glauben und die Gebote und das Vaterunser. Und das ist eigentlich eine ganz gute Übung zu sagen, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Schon mal ein paar Sachen bleiben mal klar, die sind nicht angetastet. Er ist Schöpfer, wir sind Geschöpfe. Wir haben einen Vater im Himmel, auch wenn wir nicht wissen, wohin gucken und wohin denken. Auch wenn diese Welt wird ja von manchen Leuten auch in der Wirtschaft und in der Gesamtgesellschaft als VUCA-Welt bezeichnet, also verletzlich und unstet und flüchtlich und uneindeutig und unsicher und chaotisch und dass man gar nicht mehr oft weiß, was ist eigentlich gut und richtig, was ist falsch und was nützt und was hindert. Dieses Durcheinander ist wirklich auch, kostet unheimlich viel Nerven und Kraft und ist auch, hat eine zerstörerische Wirkung. Und da festhalten, wenn ich an deine ewigen Ordnungen denke, ja, unser Schöpfer, unser Vater, unser Erlöser, die Gemeinde, die Vergebung, das ewige Leben. Sollen wir miteinander das Glaubensbekenntnis sprechen? Kriegen wir es hin? Das habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben. Ich wollte es nur das Zitat bringen. Oh ja, probieren wir es doch. Ich glaube an Gott, den Mächtigen, den Vater des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Jungfrau Geist und von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, gestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünde, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wenn ich an deine ewigen Ordnungen denke, werde ich getröstet und damit stabiler und wieder ausgerüstet für die nächsten Schritte. Deine ewigen Ordnungen, auch die Gebote. Ich muss jetzt auch denken an den jungen Mann, der durch eine Familienintrige richtig in ganz üble Lebenssituation kam, ins Ausland, ganz allein, verraten und verkauft, buchstäblich. Und seltsamerweise hat er im Ausland dann so allein und verraten und verkauft einigermaßen Karriere machen können, wurde dann aber wieder verraten und verkauft von der Frau seines Vorgesetzten, kam und also ohne Verfahren in Haft, jahrelang. Was ist das, wenn ich an deine ewigen Ordnungen denke? Und da war ein junger Mann, der wohl gedacht hat, was, ich bin der Herr, dein Gott, keine anderen Götter, kein Falschzeugnis, die Ehe, die gilt, auch wenn das Einbrechen in die Ehe, in die meines Vorgesetzten mir manches erspart hätte, ich weiß es nicht. Jedenfalls hat das Festhalten an den ewigen Ordnungen kein Begehren, kein Falschzeugnis, Eigentum achten. Jedenfalls hat es ihn auf den ersten Blick wirklich Schwierigkeiten gebracht. Aber dann auf lange Sicht wird dieser junge Mann einer sein, der nachher eine Säule ist und in einer großen Wirtschaftskrise der Retter seines Volkes genannt wird. Josef ist ein unglaubliches Bild, auch für jemanden, der bestimmt untröstlich war, aber bei ihm merkt man etwas davon, Wenn ich an deine ewigen Ordnungen denke, werde ich getröstet und als Getrösteter stabil diesen auf den äußerlich betrachtet eigenartigen, mit Unrecht angegriffenen Weg zu gehen. Oder ein anderer Mann, der wahrscheinlich auch sehr jung durch politische Wirren und Kriegswirren ins Ausland kam, diesmal nicht allein, sondern mit Freunden zusammen. Es heißt von ihm, er blieb, Daniel aber blieb. Es gibt auf seinem Lebensweg etwa 4 Regime, die wechseln und kleinere und größere Beamte und Vorgesetzte, immer geht es hin und her. Und dieser Mann, der unfreiwillig an diesen Platz kam, blieb. Er blieb und er war einer, der an Gott festgehalten hat, gebetet hat, sogar die Regierenden seiner Zeit zeitweise beraten konnte. Zeitweise war er geächtet und gemobbt und benachteiligt und zeitweise war er ein Berater. Und er wurde einer, der dem ganzen Volk Gottes und bis heute uns Einblicke gibt von Gott her. Das ganze Buch Daniel, Gott konnte ihm anvertrauen, was bis in alle Ewigkeit wichtig ist. Wenn ich an deine ewigen Ordnungen denke, werde ich getröstet. Es lohnt sich, festzuhalten an dem, was uns das Wort Gottes als fest gibt. Sogar in einem säkularen Vortrag, das war ein Vortrag, der gehörte in den Bereich der Friedensforschung, das heißt, der Referent musste erzählen, wo überall welche Waffen stehen und was alles an Unrecht getan wird. Sogar dieser Vortrag hörte mal so auf, es war ein Schweizer Referent und ich weiß nicht, ich konnte nicht erkennen, ob er an Gott glaubt, aber das war ihm wichtig. Und wenn Sie jetzt denken, die Welt ist aus dem Lot, dann liegen Sie falsch, sagte er. Schauen Sie an den Himmel, gehen Sie in den Wald, schauen Sie auf das, was in Ordnung ist. Es ist nicht alles durcheinander. Spielen Sie weiter mit Ihren Kindern, sagen Sie ihnen, was Recht und Unrecht ist und so weiter. Auch da habe ich gemerkt, etwas davon gespürt, er lässt sich nicht ganz vom Elend und vom Unrecht und vom Chaos überschwemmen. Und Gott selbst macht es auch, diese Übung in Jesaja 40, lässt er sein Volk üben, so uns in Jesaja 40, diese viel zitierten Verse. Weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerforschlich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Das ist auch etwas davon. Auf das ewige Schauen getröstet werden. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat das alles geschaffen. Also rausgehen und sehen. Doch Abraham ist es auch so gegangen. Er war in der Sackgasse und Gott ruft ihn aus seinem Zelt heraus und sagt, sieh an den Himmel in 1. Mose 15. Zähle die Sterne. Das ist keine Flucht, sondern ein Weg der Stärkung. Wir haben es am Anfang des Lied gesungen, der Wolken, Luft und Winde gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Das ist auch eine Umsetzung dieses Wortes, eine ewige Ordnung der Wolken, Luft und Winden. Er, unser Schöpfer. Wir leben davon, dass nicht gleichzeitig überall das gleiche Chaos ist, dass es nicht gleichzeitig allen schlecht geht. Wenn wir an die Geschichte denken von dem Gelähmten in Markus 2, von Vieren getragen. Er war im Elend, er war unfähig, aber 4 haben ihn getragen. Und so etwas ist Trost auch, dass eins im Elend ist oder ein Volk geplagt ist, eine Volksgruppe unter Druck und andere können beten und sie vor Jesus tragen. Ich will an der Stelle einige Notizen hervorholen, die gestern und vorgestern hier ankamen, wo wir merken, auch jetzt in diesen Kriegswirren findet es statt, dass Gott Menschen so tröstet, dass sie die Kraft haben, nach anderen zu schauen und dass sie die Kraft haben, in der unübersichtlichen Lage Spuren zu finden, wie sie helfen können. Im Moment sind 5 Busse mit etwa 120 Kindern unterwegs auf dem Weg nach Freiburg. Die gehören zu dem Vaterhaus. Das ist damals entstanden, als Schwester Inge Kimmerle in Freiburg war, ein Heim für vernachlässigte Kinder in Kiew. Und die Leiter von diesem Heim haben sofort erkannt, wir müssen hier weg. Also da ist versehentlich auch etwas explodiert. Und sie haben gemerkt, sie sind enorm gefährdet. Und dann konnten sie vereinbaren mit Freiburg, dass sie dorthin kommen können. Jetzt sind sie unterwegs. Schwester Irmgard Richter wohnt in der Nähe von Freiburg und arbeitet mit der Freiburger Stadtmission. Sie schreibt, zurzeit sind die 5 Busse mit den Kindern aus Kiew in Dresden gestrandet wegen einer Panne. Von dort sollen sie morgen mit einem Dresdner Busunternehmen nach Freiburg gebracht werden. Die männlichen Betreuer zwischen 18 und 60 Jahren mussten zurückbleiben, dürfen nicht aus dem Land. Für die nächsten 2 Wochen sind Gruppenunterkünfte durch die Stadt Freiburg zur Verfügung gestellt. Für die Zeit danach wurden jetzt 2 Freizeitheime angemietet. Weil die Kinder kein Deutsch sprechen, ist es besser, wenn sie beieinander bleiben. Das ist Freiburg, die Stadtmission, viele Christen, die sich diese Verbindung zu Kiew gehalten haben die ganzen Jahre und jetzt diese Sache möglich machen. Von den Coworkers, vor einigen Sonntagen hat ja Herr Köhler von den Coworkers geschrieben, er schreibt, das hieß früher Hilfe für Brüder und christliche Fachkräfte international, wenn wir bei all den erschreckenden Nachrichten aus der Ukraine hören, dass eine Bibelschule sich vorbereitet, Fliehende aufzunehmen, berührt es unser Herz. Wir hören zum Beispiel, dass eine Gemeinde, wo es ziemlich ruhig ist, extra mit dem Auto dahin fährt, wo sie eventuell helfen können und Leute mit nach Hause zu sich nehmen, wo es etwas sicherer ist. Trotz aller Unsicherheiten, Ängste und Bedrängnisse wollen unsere Mitarbeiter weiter in der Ukraine bleiben, um jetzt Hoffnungsträger für das Land zu bleiben. Das schreiben auch die Mitarbeiter von OM und von Licht im Osten. Es ist unsäglich, es ist unübersichtlich, schreiben sie. Der Pavel Davidjuk von Licht im Osten war noch bis vor kurzem in Korntal zu Besprechungen und er schreibt dann, wir haben Gott sei Dank die ukrainische Grenze passiert, also er konnte wieder nach Hause und wir befinden uns in der Ukraine, die Tankstelle sind überfüllt und es haben sich kilometerlange Schlangen davor gebildet. Wir konnten an der Grenze nochmal voll tanken. Überall sieht man Menschen, die an Bankautomaten versuchen, Geld abzuheben. Die Brüder bereiten die Kellerräume bei uns im Missionshaus als Bunker vor für den Fall, dass man ihn braucht. Wir haben heute Säcke und Sand gekauft und damit wollen wir die Fenster schützen. Auch dafür braucht man Kraft, was in dem Unübersichtlichen möglich ist. Bitte beten Sie. Und dann kommt eine ganze Liste für die Mitarbeiter, die als im Namen Jesu dort sind, in der unübersichtlichen Lage handeln wollen. Dass die Menschen in dieser Kriegsnot Halt bei Jesus Christus suchen und finden. Dass der Herr sich über die Soldaten auf beiden Seiten erbarmt. Dass Gott Einhalt gebietet und den Politikern Weisheit gibt, wie sie auf die Situation reagieren sollen, dass der Herr dem Bösen wird, Regierungen, Machthabern, Völkern und Gemeinden weltweit ein Innehalten vor Gott, dem höchsten Richter, schenkt. Und die amerikanische christliche Nachrichtenzeitung Christianity Today hat viele Kontakte nach Ukraine und die sagt, ihnen fällt auf, dass schon Wochen vorher in vielen Gemeinden dort in der Ukraine vorbereitend gepredigt wurde. Also es ist wie wenn Gott auch die Gemeindeleiter geleitet hätte und ihnen geholfen hatte, sich schon bevor der Konflikt so wurde, den Gemeinden zu helfen. Zwei Anliegen sind ihnen aufgefallen, dass nicht der Panikmodus überhand nimmt, sondern das Vertrauen, dass Gott nach wie vor Gott ist und unser Schutz und unsere Hilfe, kein Panikmodus und kein Hassmodus. Gott sind wir nicht egal. Manchmal stört er uns auf, aber er bleibt Gott. Dass wir an seiner Gegenwart und seiner Treue festhalten. Das ist jetzt nur ein Ausdruck von getroste Leute sind fähig, nicht nur bei sich zu bleiben, sondern nach anderen zu schauen. Und wenn es nur ein Anruf ist oder hier jetzt ganz praktische Schritte, nochmal unsere Punkte. Wir brauchen Trost. Wir sind trostbedürftig. Jesus weiß es. Wir haben einen Gott des Trostes. Trost ist ein Schlüssel. Es ist nicht egal, ob man getröstet ist oder nicht. Deshalb ist auch Seelsorge so wichtig. Trost ist eine geheimnisvolle Lebenskraft. Und dann Quellen des Trostes. Da könnte man eine lange Liste machen. Wir haben das Wort, die Bibel. Wir haben das Treffen hier als Quelle des Trostes. Nicht allein bleiben. Wir haben die Besinnung auf das, was stabil bleibt, auf das, was ewig bleibt. Wenn ich an deine ewigen Ordnungen denke, werde ich getröstet. In einer Übersetzung heißt es auch, wenn ich bedenke, wie du richtest, werde ich getröstet. Und da musste ich zuerst stutzen und dann habe ich eine Auslegung gelesen, die geht in die Richtung, wenn ich bedenke, wie Gott schon manches gerichtet hat und fertig gemacht hat, so wie jemand aufräumt nach einem Durcheinander oder ein Quartier richtet oder etwas wieder in Ordnung bringt. Wenn ich bedenke, was Gott schon alles gerichtet hat, dann gewinne ich Trost und Kraft. Getröstet sein heißt nicht so tun, als ob es nicht schlimm wäre. Getröstet sein heißt wissen, er ist da. Wir haben einen Gott des Trostes. Jetzt habe ich ein Zitat von C.S. Lewis mitgebracht. Er schreibt schon vor über 70 Jahren und das wird gerne zitiert, jetzt in dieser Krisenzeit. Einen Moment. Er schreibt in einer Zeit, als die Furcht vor der atomaren Bedrohung so in der Luft hing. Und er schreibt dann, in gewisser Zeit nehmen wir die atomare Bedrohung viel zu wichtig. Wie sollen wir in einem Atomzeitalter leben? Ich bin versucht zu antworten, na, wie unsere Geschwister schon in früheren Jahrhunderten unter Bedrohungen gelebt haben. Da waren Seuchen und Kriege, wie bei uns auch, oder schlimmer. Krankheiten, Überfälle. Fangen wir nicht an zu glauben, dass wir es mit einer völlig neuartigen Herausforderung zu tun haben. Das haben wir schon getan, indem wir uns klargemacht haben, diese Lieder, die wir am Anfang sangen, sind zum Teil im 30-jährigen Krieg entstanden. C.S. Lewis schreibt weiter, mit anderen Worten, fangen wir nicht an zu glauben, dass wir es mit einer völlig neuartigen Herausforderung zu tun haben. Glaube mir, lieber Herr oder liebe Frau, Sie und alle, die Sie lieben, waren schon zum Tode verurteilt, bevor eine Atombombe erfunden wurde. Ein recht hoher Prozentsatz von uns wird sterben und nicht alle auf einem natürlichen Weg. Wir haben und haben gegenüber unseren Vorfahren in der Tat einen sehr großen Vorteil, die Anästhesie, aber es ist lächerlich, zu winseln und lange Gesichter zu ziehen. Die Atombombe ist nur eine weitere Gelegenheit für einen schmerzhaften und vorzeitigen Tod in einer Welt, in der es viele Möglichkeiten gibt, zu sterben. Der Tod ist keine Möglichkeit, sondern eine Gewissheit. Da wird er richtig kantig. Dies ist der erste Punkt, den ich mal ansprechen wollte. Das Erste, was wir tun müssen, ist uns besinnen, wenn eine Atombombe uns zerstört, dann soll sie uns dabei erwischen, wie wir sinnvolle und gütige Dinge tun. Beten, arbeiten, unterrichten, lesen, unseren Beruf ausüben, Musik hören, Musik machen, die Kinder baden, Sport treiben oder mit unseren Freunden plaudern, Menschen besuchen. Wir sollen nicht zusammengekauert wie verängstigte Schafe über die Atombombe nachdenken. Die Bombe mag unseren Körper zerstören, unseren Geist darf sie nicht beherrschen. Das Zitat ging jetzt in den letzten Monaten immer wieder rum und es hat etwas von diesem Ton, den Jesus auch sagt, Kriege, Kriegsgeschrei, ja, aber erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Wir wollen an der Stelle doch nochmal innehalten und auch nochmal diese Anregung aufnehmen von den Nachrichten von den verschiedenen Hilfsorganisationen und Missionswerken und das Lied singen, wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht, hört er dein Gebet. Und Herr Jesus, die Last der Welt macht uns zu schaffen, das weißt du. Und du kennst dich aus mit deiner Welt. Und wir dürfen beten, danke für diesen Weg. Und wir beten jetzt für uns, dass du unsere Seelen stärkst, für das, was du in unserem Lebenskreis uns ermöglichst und vor die Füße legst. Wir beten für die, die jetzt um Fürbitte gebeten haben in der Ukraine, hier auch konkret in Freiburg, die Menschen, die die Sprache sprechen und die sich um die Kinder annehmen. Wir beten, stärke sie gesundheitlich und nervlich und seelisch und geistlich, behüte sie. Und wir beten auch das, was hier uns empfohlen wird und anbefohlen wird, dass in dieser Zeit doch viele Zuflucht nehmen zu dir, zu unserem Gott allen Trostes, dass du die Leitungspersonen in Politik und Gesellschaft, dass du dich erbarmst über ihre Entscheidungen, dass sie doch auf weise Ratgeber hören. Erbarme dich über deine Welt. Danke, dass wir so beten dürfen. Und wir beten auch und legen alles, was uns auf dem Herzen liegt, in das Gebet, was du uns befohlen hast und die Worte, die du uns gegeben hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt wünschen wir einander gegenseitig eine getroste Woche und ich darf noch einige Einladungen weitergeben. Zuerst für die nächste Bibelstunde mit Schwester Heidi Butzkamp hier in der Kirche. Dann beginnt nächsten Dienstag etwas sehr Schönes. 4 Tage unter dem Thema, was dürfen wir hoffen, biblische Zukunftsperspektiven. Das sind 4 Tage mit Dr. Gerhard Meyer in Villingen. Themen zum Beispiel der Ausgangspunkt unseres Hoffens, die Gewissheit unserer Hoffnung, Gottes Geist wird uns leiten. Woher wissen wir das alles? Die Not der Welt, die Wiederkunft Jesu, die neue Schöpfung. Und die Plätze in Villingen selber vor Ort sind schon belegt, aber man kann sich noch melden und am Bildschirm aus der Ferne teilnehmen. Das sind einige Informationsblätter. Herzliche Einladung auch vielleicht zum Weitergeben. Und dann gibt es nach wie vor diese Kärtchen zum Ermutigungstelefon. Das ist auch eine Quelle des Trostes für viele. Bei einem Arzttermin hat mich neulich im Wartezimmer ein fremder Herr angesprochen und ganz unvermittelt gesagt, Sie, das mit dem Ermutigungstelefon, das ist eine gute Sache. Und dann ist er schon drangekommen, er war schon fertig. Und dann haben wir einen Brief mit Informationen und Gebetsanliegen aus unserer Schwesternschaft. Gebet und Information sind genügend da. Nehmen Sie es gerne mit, lassen Sie sich mit reinnehmen in das, was uns am Herzen liegt. Und dann ist das Heft Nummer 1 schon nur noch einen Monat gültig. Es ist auch beunruhigend, dass alles so schnell geht, aber das Wort Gottes bleibt. Das Heft Nummer 2 ist auch schon da. Und jetzt singen wir zum Abschluss noch dieses Gebetslied, Führe mich, o Herr, und leite, das als Gebet für die neue Woche. Ich noch ergänzen, die Informationen aus den christlichen Gemeinden finden Sie bei Licht im Osten oder bei OM oder bei Coworkers, christliche Fachkräftehilfe für Brüder auf den Internetseiten. Das ist ganz gut, wenn man außerhalb der Nachrichten auch Zugang zu solchen Informationen hat. Oder wer gern Englisch liest, bei Christianity Today. Eine behütete Woche und Gottes Segen in allem Alltag.